sage ich. Wahr und gut, und ich kann dir durchaus nicht sagen, dass du hier auch nur ein unwahres Wort geredet hast. Aber stelle du die Sache auf einem Weltkörper also her, dass alle Menschen ohne ihre besondere Arbeit und sonstige Tätigkeit so recht leidlich für den Leib versorgt dastehen und erkennen würden, dass sie so gestaltig ganz ohne Sorgen leben können. Und du hast in kurzer Zeit deine europäischen Nordvölker allenthalben vor dir. Deine europäischen Nordvölker aber waren einst in Asien, als der Wiege des Menschengeschlechtes ebenso und noch besser mit allem versorgt, als nun deine Römer, und hatten eine unmittelbare Erziehung aus den Himmeln genossen. Und es gab Weise unter ihnen, wie sie bis auf mich die Erde nicht trug. Aber was war die Folge davon? Sie aßen und tranken ganz gemütlich, wurden von Tag zu Tag träger und verfielen von Geschlecht zu Geschlecht in den gegenwärtigen Stand. Nun aber, in solchem ihrem armseligsten Zustande, müssen sie sich im Schweiß ihres Angesichtes den magersten Unterhalt für ihren Leib verschaffen und sind aber dabei dennoch nicht ganz ohne Weise und Lehrer. Und siehe, eben solche ihre Not wird sie nach und nach auf eine Bildungsstufe setzen, die die gegenwärtige Roms bei weitem übertreffen wird, in jeder Hinsicht. Es wäre darum nicht gut, den Menschen also zu stellen, dass er so ganz versorgt wäre, dem Leibe nach. Denn dann würde er am Ende so träge werden, dass er sich aber dann auch um nichts mehr kümmern würde. Und dieses Bestreben nach der trägen, sorgenlosen Ruhe ist wieder eine Eigenschaft des an und für sich toten Körpers. Die Seele, die zum größten Teile ihre formelle Konsistenz sich erst bei gerechter Tätigkeit aus dem Leibe zu schaffen hat, würde in der sorglosen Ruhe des Leibes auch mitruhen, da auch in ihr ursprünglich der Hang zur Untätigkeit überwiegend vorhanden ist. Durch die schmerzlichen Bedürfnisse des Leibes aber wird die Seele zuerst aus ihrer Lethargie geweckt, denn sie fühlt es, dass eine gänzliche Unversorgtheit des Leibes ihr am Ende mit dem Leibe den Tod brächte. Sie setzt daher in der Not des Leibes alle Hebel in Bewegung und versorgt, so gut es geht, zuerst den Leib. Da sie aber nun eine große Scheu vor dem Tode hat, so fängt sie dann gar bald an, neben der Tätigkeit für den Leib auch sich mit der Forschung des eigentlichen Lebens abzugeben und findet aus ihrer wach gewordenen Liebe zum Leben bald, dass sie als Seele etwa noch fortlebe, wenn auch der Leib in den Tod gelegt wird. Daraus entwickelt sich dann endlich eine Art Glauben an die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Dieser Glaube wird dann mehr und mehr lebendig und zu einem Bedürfnisse des Menschen. Aber denkendere Menschen, deren es allenthalben gibt, sind dann bald nicht mehr zufrieden mit dem alleinigen Glauben und forschen demselben tiefer nach, erproben seine Kraft und suchen, wo dessen Kraft nicht mehr auslangt, ihn mit stärkeren und gewisser Art handgreiflicheren Mitteln als vollends wahr zu erweisen. Das Volk hält solche Forscher dann gewöhnlich für von einem Hochgeiste befruchtete und geleitete Seher und Hörer, die auf dem Wege der Unterredungen mit Geistern tiefere Kunde vom Leben der Seelen nach dem Tode erhalten. Solche Forscher werden dann vom Volke gewöhnlich zu Priestern erhoben. Und diese, wohl einsehend, dass sie dem Volke ein unerlässliches Bedürfnis sind, missbrauchen am Ende häufig solch ein zumeist unbedingtes Vertrauen ihres Volkes, suchen selbst ihren irdischen Nutzen dabei und sind am Ende nichts als pur blinde Leiter der Blinden. Aber es ist dabei noch immer etwas Gutes, nämlich, dass dabei das Volk stets in einem, wenn noch so schwachen Verbande mit den Himmeln verbleibt. Mit der Zeit, wenn der blinde Glaube auch an die Priester ein schwacher und immer schwächerer wird, erstehen im Volke wieder neue Forscher, die das Alte prüfen und nie ganz verwerfen, das Gute davon mit ihren neuen Forschungsresultaten verbinden und am Ende eine ganz neue Lehre ans Tageslicht fördern, die sich nicht mehr mit dem blinden Glauben begnügt, sondern nur mit der vollen Überzeugung, gegründet auf Tatsachen, die nötigerweise vor jedermanns Augen zur beurteilungswürdigen Schau gestellt werden können. Und sie, auf diese Weise findet endlich, wenn schon auf mühsamen Arten und Wegen, die jüngste Menschengeneration die Wahrheit und in dieser aus den vielen Erfahrungen auch die Gesetze, nach denen das Leben der Menschen zu leiten ist, auf das sich die schwer aufgefundene Wahrheit unter den Menschen für immerdar rein erhalte. Wenn dann zu solchem Funde, der allein aus der stets zunehmenden Tätigkeit der Menschheit von selbst hervorgegangen ist, endlich noch eine außerordentliche Kunde aus den Himmeln zu den Menschen kommt, als ein mächtiges, wunderbares Licht, dann ist so ein Volk wie ein Mensch für sich gerettet und im Geiste wie neu und wiedergeboren, und sieh, alles das geht dir nie aus der leiblichen, sorglosen Versorgtheit heraus, sondern aus der Not und Sorge der Menschen. Ich sage es dir, in der Not wird sogar das Tier erfinderisch, geschweige der Mensch. Wenn der Mensch durch die Not so recht zum Denken genötigt wird, dann fängt bald die Erde unter seinen Füßen zu grünen an. Ist er aber versorgt, so legt er sich gleich dem Tiere auf die faule Haut und denkt und tut nichts. Siehe, ich dürfte der Erde nur 100 nacheinander folgende, sehr gesegnete Fruchtjahre geben. Und alle Menschheit würde vor Faulheit wie die Pest zu stinken anfangen. aber da ich stets gute und schlechte Fruchtjahre auf der Erde miteinander abwechseln lasse, so muss die Menschheit gleichfort tätig sein, muss in dem guten Fruchtjahre für ein möglich nächstkommendes Schlechtes fürsorgen, um da nicht Hungers zu sterben. Und so bleibt die Menschheit wenigstens einerseits gleichfort in einer Tätigkeit, wogegen sonst die Menschheit nur zu bald in die vollste Lethargie übergehen würde. Verstehst du auch solches?